Pro und Contra, Blicksport Podcast, diese Woche mit Fußball, Gysi, Kessler, Zehnkampf, Hockey, Formel 1 und so weiter. Und wir ergötzen uns in einer langen, langen Diskussion über den FC Bayern München.
Pro und Contra, der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Dino, da sind wir.
Da sind wir wieder.
Wir sind so gut vorbereitet wie noch nie. Das ist ein Versprechen. Für gewisse ist es auch eine Drohung. Ich weiss es nicht genau. Aber es hat sich unglaublich zugetragen. Unerhört, kann man sogar fast sagen.
Eigentlich noch lustig, ja.
Was ist passiert?
Von der richtigen Seite.
Nimm uns mit, Dino.
Was ist passiert? Die Technik hat unseren Streich gespielt.
Also der Techniker.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Der Sammelbegriff Technik gehört da Techniker dazu.
Ja gut, das ist korrekt gendert sicher. Ah, die Technik.
Wir haben aufgenommen und dann ist das Unglück passiert, dass Technik dafür gesorgt hat, dass unser Dongle, unser Aufnahmestick sich selber gelöscht hat in einem uns bisher nicht bekannten Verfahren. Das hat nämlich quasi einen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut hat, unterstützt durch einen Techniker. Den wir jetzt hier beim Namen nicht nennen.
Also es war ja der Moltonhuber zuerst verdächtig. Aber man muss sagen, ausnahmsweise können wir ihm wirklich keinen Vorwurf machen, in keine Richtung.
Nein, beim Moltonhuber passiert eigentlich nur Gutes.
Moltonhuber? Ja, das sagst du jetzt. Da, selbstverständlich, ja. Doch, nein, dann möchte mit dem natürlich anschließen. Nein, unser geschätzter Kollege. Ach, sag Adeo, das kann passieren. Das passiert der Beste. Es war ein Fehler, der aus dem Versuch heraus, das Richtige zu machen, man hat wieder einen Speicherplatz schaffen. Das muss man von Zeit zu Zeit.
Und sagen wir es so, der Wille war gut gewesen.
Ja.
Und Wille, den Stick zu formatieren, ohne zu wissen, was da drauf hat, war gsi.
Das sollte man viel mehr machen. Das sollte man auch mit E-Mails machen zum Beispiel. Einfach, wenn der Betreff nicht extrem ansprechend ist, löschen. Kann nicht so wichtig sein. Wenn sich das wirklich wichtig sollte, herausstellen, dann hört man noch einmal etwas.
Und gut, das so ist ja jetzt praktiziere auch. Ich schon länger. Also wir ganze hocken. Bündel von E-Mails lösche ich. Wenn mir nur eins nicht passt, lösche ich. Alles, was auf der gleichen Seite ist, auch schon. Darum verpasse ich ab und zu ein paar Sachen.
Wir machen es ja jetzt gleich. Wir hocken jetzt trotzdem wieder an. Es ist uns wichtig genug. Also von dem haben wir alles richtig gemacht. Und wie gesagt, es sind alle Argumente schon einmal gefallen. Wir wiederholen das jetzt noch einmal. Ich glaube, es wird uns nicht gelingen. Wahrscheinlich kommt eine komplett andere Frage raus. Aber mal schauen, wir sind selber gespannt.
Versuchen wir es mal. Können wir uns noch erinnern, was wir vorher gesagt haben?
Ja, wahrscheinlich nicht. Oder wir wissen aber nicht mehr, wer mindestens was gesagt hat.
Jetzt. Wir wissen noch, wie wir angefangen haben.
Wie haben wir angefangen?
Der FC Bayern, der was verloren ist mit dem hat, letzte Woche. Und vor der grausamen Aussicht steht, mal nicht Meister zu werden. Weil Dortmund jetzt 2 Punkte vorne dran ist. Nach dem Sieg in Augsburg. Und ja, wenn Dortmund der letzte Match gegen Mainz nicht verliert.
Gegen Mainz. Nein, das stimmt glaube ich schon nicht.
Stimmt nicht.
Nein, also Dortmund hat, wenn ich mich richtig entsinne, was
bessere Torverhältnis, das höchstwahrscheinlich ist unmöglich.
Eben, Bayern hat sicher das bessere Goalverhältnis, also deutlich sogar, was ja dann dafür spricht, dass es auch wieder ein bisschen Zufall ist. Genau, da, ja, das Former Goal-Differenz Dortmund plus 39, 81 geschossene Goal, 42 überkommen, Bayern plus 53 bei 2 Punkten Rückstand, das heisst, bei einem Bayern-Sieg gleichzeitig Dortmund unentschieden, punktgleich, wird Bayern das klar bessere Goalverhältnis haben. Also sprich, Dortmund muss einfach gewinnen und dann ist gut. Bayern muss gleichzeitig gegen Köln spielen. Was, ja, man würde fast meinen, für einen Meisterkandidat eine lösbare Aufgabe ist. Aber das hat man natürlich auch schon bei anderen Partien gemeint, wo der einst so stolze FC Bayern in dieser Saison bestritten hat und dann doch gehangen ist am Schluss. Also von dem her, naja, man will nicht zu viel annehmen. Man sollte nicht. Darum machen wir es auch nicht.
Gut, aber wir reden jetzt da, wir haben vorher schon darüber spekuliert, das ist dann leider gelöscht worden. Was passiert, wenn der Stern vom Süden erlischt?
Was passiert?
Also die 10-jährige Meister am Serie reist, was ist denn ja? Es droht ein bisschen so, wenn man das Zeug liest, was da überall fabuliert und geschrieben wird und spekuliert wird, dass dann möglichst gerade alle müssen entlassen werden, die da verantwortlich sein könnten. Vom Vorstand über Präsident bis Trainer und Sportchef. Dunkt mir ein bisschen massiv. Also, es muss dann im Sport schon möglich sein, dass man auch mal verliert, vor allem wenn man 10 Jahre hintereinander Meister geworden ist. Aber der Mechanismus scheint da nicht zu greifen. Im Gegenteil, man hat dann das Gefühl, je länger dass man Meister wird, umso weniger darf man dann einmal nicht Meister werden. Ohne dass es gerade einen riesen Scherbenhaufen gibt nachher. Also das droht ja einigermaßen. Es wird jetzt schon Ursachenforschung betrieben. Wie ist das eigentlich schon noch? Also das darf man nicht außer Acht lassen, die Möglichkeit. Man kennt ja den FC Bayern und den berühmten Bayern-Dusel, wo man die Saison ein bisschen vermisst hat. Aber es würde schon noch passen. Wie war das gewesen, dort, wo in Schalke Meister der Herzen geworden ist, wo irgendwie der Goalie von Hamburg, glaube ich.
Matthias Schober.
Der Ball irgendwo in die Hand genommen, wenn er nicht sollen, hat es Freistoß
gegeben. Also es war ein Rückpass gewesen, Rückpass, wo man bis heute natürlich darüber diskutiert, ist es wirklich ein Rückpass gewesen.
Ja gut.
Unerlaubterweise in den Augen des Schiedsrichter müsste der Dr. Markus Merk sein, weil jedes Spiel in dieser Zeit ist vom Dr. Markus Merk, auch wenn sie sogar wenn sie parallel stattgefunden haben. Dr. Markus Merk. Zahnarzt, oder? Ich glaube, das ist nicht der Pfälzer. Das auch, ja. Pfälzer Zahnarzt, wenn ich mich nicht täusche.
Gehen die Pfälzer zum Zahnarzt?
Ja, scheinbar.
Gut. Ist nicht nur Methode mit Türfall am Faden hin.
Ja gut, er ist, also was man muss sagen, er ist ja dann Schiedsrichter geworden. Also vielleicht hat es nicht gelangt, dass Zahnarzt allein.
Ist das ein üblicher Weg? Das muss, dann, das ist fast schon das ist fast schon das Thema. He?
Was?
Üblicher Weg, dass Zahnärzte Schiedsrichter werden. Jetzt haben wir schon zwei, die wir kennen. Es gibt sicher noch andere Verdächtige. Ah, das muss irgendetwas damit zu tun haben, dass man gerne die Leute irgendwie
piesackt.
Ja.
Wahrscheinlich. Also, eins, was ich sage, stimmt. Also nicht, dass es eine Überraschung wäre, aber Dr. Max Merk, Zahnmediziner aus der Pfalz,
der ist
Wikipedia bestätigt.
Das, ob jetzt der Schuld war oder ob es ein Rückpass war oder nicht, Fakt ist, der Bayern-Freistoß ist nachher im Goal gelandet und die dort in Gelsenkirchen auf der Kampf, Glück auf Kampfbahn, schon auf dem Platz rumgejuckt sind, haben dann ernüchtert müssen feststellen, dass es eben gleich nicht so ist. Leider nur Meister der Herzen.
Das Parkstadion war damals auf Schalke.
Ist Glück auf Kampfbahn noch vorher gewesen?
Ist die nicht nebendran?
Ist die nebendran? Aber das ist das gleiche Gelände, oder?
Im Ruhrgebiet müssen Sie weglassen, das ist die rote Erde von Schalke. Ja. Also was bei Dortmund das alte Stadion nebendran ist, oder der Platz. Der
Glück auf Kampfbahn. Das, ja. Und da weiss man dann, wo man herkommt.
Wo kommt man da her?
Ja, aus dem Ruhrpott.
Ja, offensichtlich. Also meine Lieblingskampfbahn ist immer noch die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Fußballstadion von Altona in Hamburg. Das ist Altona 93. Spielt bis heute auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn.
Mein Lieblingsstadion das ist dem Ernst Kuzora seine Frau ihr Stadion.
Welcher Sexist hat der Witz gemacht? Das wissen wir nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Aber ja, einer, der in die Annalen eingegangen ist. Also, absolut. Bayern München, für mich stellt sich eigentlich eine Frage. Jetzt, wenn Bayern nicht so ein Wochenende werden, ja, es ist der zweite Versuch. Wenn Bayern, ich versuche einfach da jetzt rauszukommen, so schnell möglich. Wir lassen ganze Wortfetzen weg.
Einfach etwas müssen wir noch schnell klarstellen, bevor wir weiter müssen. Wir haben nichts getrunken oder so. Also es ist wirklich reine Erschöpfung, die sich da mittlerweile bemerkbar macht.
Ja, absolut. Also nichts getrunken, auch zu wenig Wasser, was man merkt.
Also nichts alkoholisches.
Ja.
Also
nicht, da es ist Kaffee hat es mal
gegeben.
Und leider zu wenig Wasser. Also wir sind eher dehydriert. Vielleicht liegt es auch an dem. Am Wochenende, wenn Bayern nicht sollte Meister werden, am Wochenende, was passiert denn? Das ist eigentlich die grosse Frage mit dem Tee. Ja. Hätte das Tee auch Konsequenzen zu erwarten. Also wir erinnern uns, wer regelmäßig Bundesliga schaut, sieht das ja vor sich. Immer wenn da in der Heide Allianz Arena spielt, auf der linken Spielfeldseite von der Kamera aus gesehen, fast an der Eckfahne aussen sitzen Leute in so weissen Klamotten und bilden das T von einem der Hauptsponsoren von Bayern München. Die dürfen glaube ich auch wirklich nicht aufs WC. Also das T ist immer perfekt. Oder vielleicht gibt es einen Ersatzmann, der dann, wenn jemand schnell aufsteht, ein bisschen, dass dann ein anderer hersitzt. Da müsste man mehr fahren. Ich weiß nicht, ob es dort. Ich glaube, dort muss dann auch irgendetwas gemacht werden, oder?
Was muss denn Abstrich. Gemacht werden?
Keine Ahnung, vielleicht einen neuen Buchstaben. Also, wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, dann muss ja. Also, dann wird man auch dort. Vielleicht ein F, ein K, ein G.
Ein D.
Wieso nicht? Ja, da geht wahrscheinlich nicht, wenn Dortmund Meister wird. Ja, also ich glaube, dort wird etwas passieren. Und so wie es tönt, ja, soll dann alles auf den Prüfstand, wie man immer so schön sagt. Mhm.
Also meine Theorie ist eine andere. Die brauchen einfach nächstes Jahr einen Neuner und sonst gar nichts. Einen guten Mittelstürmer vorne drin steht.
Also statt dem T ein Neuni.
Das Zeug verwertet. Noch einfacher wäre es, wenn man es irgendwie noch schaffen würde, mit dem Bayern-Dusel noch abzusteigen. Weil in der zweiten Liga wäre es einfach, da würde man den Terode holen, wo jetzt glaube ich noch bei Schalke aktiv ist, wo aber bekannt ist dafür, dass er in der zweiten Bundesliga immer Torschützenkönig wird. Immer. Das wäre eine Möglichkeit. Realistischer ist, dass man wahrscheinlich auch einen Neuner holt. Ich habe das Gefühl, das haben sie auch gemerkt, dass das vielleicht keine gute Idee war nach dem Lewandowski. Und das muss man auch berücksichtigen. Also die Mannschaft hat mit einem Neuner gespielt während den 10 Jahren, wo sie Meister geworden sind, jetzt in Serie. Bevor dem Lewandowski hatten sie einen anderen Neuner im Jahr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Ist das der Roy Mackay? Ist das noch von
Mario Mandzukic ist
da unten. Der war gut. Der ist dann Beispiel. Aber irgendwie, ja genau. Aber die haben immer Neuner gehabt. Mackay.
Giovane Elber.
Giovane Elber. Klassischer Mittelstürmer.
Bulle Roth.
Und
die direkte Linie.
Sitzt sogar der Pep. Auch mit einem Neuner spielt, ist es sogar wieder hip, mit einem Neuner zu spielen. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mit einem Stoßstürmer spielt, wo einmal einen reinköpft, der zwei die Bälle verwertet, Abstauber, Flanken, alles.
Mein Lieblingswort in der Fußballsprache mit einem Zielspieler. Einer, der vorne steht und dann schießt, ist einfach der Ball auf den Schädel. Und dann macht er irgendetwas damit.
Oder es gibt ja auch noch Schienenspieler, gibt es auch noch in der modernen Sprache. Ja. Und dann gibt es noch. Was gibt es noch?
Ja, es gibt einiges. Aber, meine Lieblingsformulierung ist immer noch die für Thomas Müller erfunden worden ist: der Raumdeuter.
Der Raumdeuter, Radio ja. Müller.
Der Raumdeuter funktioniert aber auch weniger gut, seit der Lewandowski nicht mehr dort ist. Jetzt ist die Frage, ist es eine Alterserscheinung? Auch ein Thomas Müller wird nicht jünger. Oder hängt es vielleicht schon damit zusammen, dass es einfacher ist, um einen umzuspielen, der auch eine gewisse Dynamik auslöst in einer Verteidigung. Also das sieht man ja im Fußball, aber auch in anderen Sportarten schön. Die grossen Spieler, die ziehen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, logischerweise. Und das schafft irgendwo Räume. Und wenn einer ein Raumdeuter ist, dann ist er ja dann wahrscheinlich eben in der Lage, das gewinnbringend zu nutzen. Das fällt dem Müller schwer. Oder schwerer als auch schon. Man hat die schöne Formulierung von dem Thomas-Müller-Spiel oder die schöne Wortschöpfung. Was ist jetzt das Thomas-Müller-Spiel? Der Thomas Tuchel, der neue Bayern-Trainer, der bis jetzt, ja, sagen wir, unglücklich kämpft mit seiner Mannschaft und mit den Umständen und vielleicht auch mit sich selber. Man weiß es nicht genau. Hat er dann angefangen, sich auch irgendwie wie angriffbar gemacht, als er eine Zeit lang den Müller nicht aufgestellt hat. Dann gesagt, es war kein Müller-Spiel gewesen. Und dann so Partien gegen, sag jetzt mal, Hinterbänkler von der Bundesliga, der Müller auch nicht gekommen ist. Ja, was ist denn ein Müller-Spiel? Mittlerweile scheint da alles wieder in Butter zu sein. Außer dass man nicht Meister wird. Oder eben doch. Aber wenn, dann nur knapp. Und man hat das ein bisschen verlehrt, dass es halt auch in diese Richtung gehen kann. Also wir wissen, es gibt Kinder und die sind nicht einmal mehr so klein, die kennen keinen anderen deutschen Fußballmeister als Bayern München. Das ist sehr, sehr, sehr erstaunlich. 10 Jahre am Stück, das ist schon nicht selbstverständlich. Das muss man denen vielleicht irgendwann mal mitteilen.
Gut, das ist heutzutage auch nicht mehr so schlimm, weil auch die Kleinsten können heute schon googeln. Dann gehen sie schauen und dann sehen sie, irgendwann war mal ein Brandmeister als als bei ihm. Früher wäre das verheerend gewesen, weil hättest du nichts können nachschauen. Also aha, irgendwo
also
schon,
meinst,
aber dann hättest du eine alte,
Kicker nachschlagen.
Alte Magazine oder das Archiv selber angelegt. Das hat es ja gegeben früher, ganz Keller voll Zeitungsbündel. Heute sagt man dann eine Messi. Also nicht der Messi, sondern die Messis. Plural. Es sind mehrere, wie sagt man, Schweinhunde, die nicht aufräumen, hat einmal einer gesagt. Darf man das noch sagen? Schweinhunde?
Wieso sagen wir das nicht?
Ich weiß nicht. Gut, der Messi selber deutet sich ja nicht als, also der Schweinhund sagt sich selber nicht, ich bin ein Schweinhund, sondern der kann nicht anders. Der muss einfach alles behalten, sammeln, konservieren.
Das weiß ja nie.
Nicht aufräumen. Du bist aufräumen, so etwas Schönes. Sagen sie. Aber ich weiß nicht warum.
Ja, also
eine gewisse Grundordnung muss gewährleistet sein, auch im Spiel übrigens. Also wenn man zum Beispiel einem Pep zuschaut mit City, ist ja die Grundordnung etwas vom Wichtigsten. Obwohl die Spieler eigentlich auf jeder Position funktionieren können. Man sieht sogar den Haaland, der mittlerweile zurückgeilt. Man weiß es nicht, ist es Verzweiflung, weil die Bälle nicht kommen. Der geht dann nämlich zurück, berührt sie zweimal, geht wieder führen. Und dann muss er darauf hoffen, dass einer, der weniger ordnungsliebend ist als andere, nämlich zum Beispiel De Bruyne, wo sehr gerne überall ist und die Leute auch so verwirrt, ähnlich wie ein Messi, wenn einer, der nicht ein Messi ist, zum Messi ins Haus läuft und das sieht, fragt er sich, was ist da los? Nur der Messi weiss, was da los ist, nämlich nichts. Der Haaland geht wieder vor, die Bräune sagt, ich bin überall passen, genau auf den Haaland. Und das ist das, was Bayern fehlt, weil keiner hat wie der Haaland, kann auch einer wie der Müller den Raum nicht deuten, weil der Raum ist zwar dort, aber er ist nicht besetzt. So einfach. Darum müssen die wieder einen Neuner haben.
Und dann ist alles gut. Dann laufen gut. Sie nicht mehr so einen Konter rein wie am Wochenende gegen RB Leipzig.
Doch, das machen sie schon. Aber dann verlieren sie nicht 3-1, sondern gewinnen 5-3.
Ach so, okay. Ja. Weil das ist ja dann schon noch erstaunlich. Also Thomas Tuchel, das ist immer schlecht, wenn einem professionelle Sportler leid tun. Und mittlerweile habe ich ein bisschen Mitleid mit dem, wenn ich ihm zuhöre, wie er sich erklärt, jeweils nach diesen Matchen. Also, es hat angefangen mit dieser Schockverliebtheit nach dem ersten Manchester City-Spiel. Und ist dann relativ schnell abgedriftet in so eine Ratlosigkeit. Jetzt hat er relativ hart seine Mannschaft kritisiert nach dem letzten Match. Also, ich würde jetzt mal sagen, inhaltlich korrekt. Absolut. Klar angesprochen, was sind das? Unkonzentriertheiten, Ungenauigkeiten in der Rückwärtsbewegung. Also man hat es ja geschafft, 1-0 zu führen, eine Halbzeit auch vernünftig zu spielen. Tuchel hat von einer halben Stunde geredet, die er gut gefunden hat. Und dann in der zweiten Halbzeit den Faden zu verlieren und dann bei meiner eigenen Ecke sich dermaßen auszukontern, dass Leipzig, ich glaube, am Schluss 4-1 spielt. Es nicht einmal besonders gut ausspielt. Aber der Ball kommt dann gleich zum Konrad Leimer, der ihn relativ problemlos reinhauen kann. Dann steht zuerst 1-1. Mhm. Und Bayern kassiert dann noch 2 Penalty, wo man sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, zum Teil. Ich glaube, der ganz grosse Skandal ist es nicht. Auch wenn sich die Schiedsrichtergilde untereinander auch nicht ganz einig ist in Deutschland am Wochenende. Manuel Gräfe, der sich noch eingeladen hat und sein ehemaliger Kollege Dennis Aitken auf die Palme gebracht.
Der war auf 180.
Ja, etwa aber so. Und der andere auf 160. Kilo. Oder auch 180 Kilo, man weiß es nicht
180
genau.
180 Kilo.
Egal, das müssen wir, ich glaube, das klammern wir aus. Mm. Würde ich jetzt einfach vorschlagen. Über Schiedsrichter können wir nachher noch genug diskutieren.
Ja, ich bin in einem Punkt sehr einig mit dir. Der Tuchel tut einem fast leid. Ja, das ist ja kein gutes Zeichen, ja, wenn einem Sportler leid. Französischen Stabhochspringer in Rio, der so gebrüllt hat. Der Renaud Lavillenie, glaube ich.
Genau.
Gebrüllt, weil das Publikum in Rio ist nicht sehr fair gewesen. Ja, gut, das gehört dazu. Und dann hat er nicht gewonnen. Aber den hat man nicht leid, aber der Tuchel tut mir ein bisschen leid, muss ich auch sagen, weil er in eine Situation reingeraten ist, wo er gut hätte es verhindern können, sagen, nein, zum Beispiel Bayern, das Angebot nehme ich nicht an, weil erstens einmal desolater Zustand, zweitens was soll ich jetzt da noch machen? Fragen wir Ende Saison wieder, dann komme ich vielleicht. Jetzt muss er das ausbaden, was man ein bisschen gesehen hat, vielleicht, oder ich nehme mal an, die Führung von Bayern hat es gesehen, es gibt so Leistungskurven, die darauf hindeuten, dass der Nagelsmann ein bisschen am Ende war mit seinem Latein. Und dort hat man aber wahrscheinlich ein bisschen überreagiert, um das mal fein auszudrücken. Also mit Weitsicht hat man gesagt, man lässt einmal die Saison mindestens fertig machen und schauen, was dabei rauskommt. Ich bin fast überzeugt, dass mindestens ein Titel hätten die geholt. Jetzt wahrscheinlich nicht gerade Champions League, weil, ja, schwierig, haben gegen City gespielt. Wobei man dort auch wieder sagen muss, Bayern hat gegen City besser ausgesehen als Real. Sie haben zwar kein Unentschieden geholt, oder doch?
Doch, der zweite Match.
Der zweite Match war unentschieden. Das 3-0 war auch ein guter Match von City, aber Bayern war dort näher dran, gewesen, mindestens einmal ein Goal zu schiessen in Manchester, als es Real war. Es hat dort nach der Pause sehr viel Druck gemacht. Es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, was ist da noch rum und was ist neu dazugekommen. Aber was man sagen kann, der Tuchel ist sicher kein Trainer, der einfach so nach zwei Wochen schon funktioniert. Er will ja auch seine taktischen Ideen umsetzen. Und das braucht Zeit, bis das sitzt. Die Spieler sind völlig überfordert. Das hat vielleicht, ich weiß auch nicht, ob es mit der Nationalmannschaft noch etwas zu tun hat. Viele Enttäuschte, die aus Katar zurückgekommen sind. Natürlich sehr viel. Da hast du dann das Klumpenrisiko, wie es so schön heisst, ein Haufen bei Bayern, die in der Nationalmannschaft auch enttäuscht haben. Die sollten dann da irgendwie wieder zu der Leistung finden. Schwierige Situation. Mein Thema wäre dort einen Neuner holen, wie gesagt, und nicht alle entlassen. Also, bevor man anfängt, Kahn muss weg, Salihamidžić, ob man die sympathisch findet oder nicht. Also, nach Hoeneß Rummenigge musst du doch zuerst einmal Zeit haben, um dem Club nachher ein bisschen den Stempel aufzudrücken und so weiterführen, wie du für richtig hältst. Das ist nicht nach zwei Jahren passiert. Das braucht ein bisschen länger. Aber du hast auch gewusst, nach 10 Jahren, irgendwann kommt mal die Saison, wo halt nicht mehr Meister wirst. Und mit dem musst du auch umgehen. Das gilt vor allem in Deutschland. Also die sollen doch froh sein, dass Bayern mal nicht Meister wird. Ohne, dass man gerade sagen muss, die müssen jetzt den Frühlingsputz machen. Analysieren, ja, also schon
grundsätzlich,
ja.
Aber grundsätzlich stimmt das ja. Also, man muss ja auch Fehler machen können. Uli Hoeneß wird in seiner Karriere Mengen Fehler gemacht haben, gerade am Anfang von seiner Managerkarriere. Später hat er dann andere gemacht, zum Beispiel beim Ausfüllen von der Steuererklärung. Aber man hat dann logischerweise zum einen noch nicht das Standing gehabt, zum anderen ist auch nicht so darüber berichtet worden, ist auch nicht über jede Bewegung auf dem Trainingsplatz oder eben der Straße so berichtet worden. Logisch, das hat sich alles verändert. Gleichzeitig muss man schon sagen, also wenn man anschaut, mit welchen Mitteln das Bayern München heute schafft, im Vergleich zu Borussia Dortmund, wo irgendwo dazwischen schwebt, dann kommen Leipzig, Wolfsburg etc., wo nochmal ein bisschen weniger mit, dann kommt der Rest.
Dann der HSV.
Der HSV, genau. Eine Liga tiefer, knapp hinter Heidenheim. Ja, das ist eine Geschichte für sich. Aber wenn man es aus dieser Warte anschaut, muss Bayern an und für sich jedes Jahr Meister werden, weil man tatsächlich viel bessere Voraussetzungen hat. Und das Ganze akzentuiert sich noch, weil jedes Jahr durch das, wie der europäische Fußball aufgebaut ist, mit Champions League Prämien, die ja mittlerweile so ausgeschüttet werden, dass du aufgrund von deinen Leistungen in der Vergangenheit mehr überkommst, als wenn du jetzt einfach eine Steil nimmst, auch wenn die gleiche, wenn beide das Achtelfinale bekommen, kommt Bayern mehr über als, ich weiss doch jetzt auch nicht, Nantes oder so.
Also jemand, oder der HSV.
Oder der HSV. Gut, wobei da kommt wahrscheinlich irgendeine Dino-Prämie über, da kommt das Ganze in Goldmünze, wenn es aussieht, über was der Klaus-Michael Kühne da irgendwo, wo ist dein Schindellegi, irgendwo da hinten am See, sicher auch freut. Aber lassen wir den HSV mal HSV sein. Mhm. Ich glaube, aus dieser Warte muss man schon sehr, sehr kritisch sein mit der Leistung von der Herren Kahn und Salihamidžić. Und ich glaube, gleichzeitig muss man aus fußballdeutscher Sicht auch jetzt nicht das Gefühl haben, wenn Dortmund tatsächlich den Job sollte machen am Wochenende gegen Mainz, dass dann alles gut ist. Also nur weil jetzt einmal mal jemand anders Meister geworden ist. Also erstens ist vor Bayern, vor dieser 10er-Serie, war es Dortmund. Also sprich, wir haben eigentlich einfach den anderen Club, der relativ gross ist. Und Dortmund profitiert eigentlich auch im abgeschwächten Mass genau vom gleichen Effekt. Also man hat genau so die Champions League Kohle, die reinkommt, einfach auf einem anderen Level. Aber auch dort zementiert sich die zweite Position, wo man dann kann sagen, ja, wenn wir nicht zahlt werden, haben wir nicht gut geschafft. Also das Problem ist eigentlich ein anderes, aber das ist sehr grundsätzlich. Also das werden wir heute nicht lösen. Genauso wie wir nicht werden gründen, ob es Konsequenzen für das T hat in der Allianz Arena. Wir wissen es schlicht nicht.
Wir können es nur hoffen.
Wir können es hoffen.
Das genau. Die Regen ist schon lange auf, oder?
Ja, also ich frage mich dort auch, ja, weiss nicht. Warum macht man das? Also falls ihr jemanden seid, wo ein T seid, dann meldet euch doch bei uns und erklärt euch. Was bringt einem dazu? Muss man dann eigentlich auch immer am gleichen Ort hocken oder tut man wenigstens täuscheln? Also kann man einmal oben sein im T und einmal ist man irgendwie unten an den Fuß.
Oder ist das
ein Balken rechts oder links?
Die austauschbar, die Ts, also die Bestandteile von dem T.
Wie ist das mit Ferien?
Die Sitze sind die, wenn du dort sitzen willst, musst du dich verpflichten, dass die so gekleidet ist, dass man das T erkennt.
Aha.
Aus der Ferne. Vielleicht hat der Sponsor gesagt, den wir etwas nicht nennen wollen. Wer da sitzt, wir zahlen da ein bisschen etwas für die Sitze. Aber die da drauf sitzen, die müssen dann sich entsprechend kleiden. Oder es sind vielleicht auch immer die gleichen. Die sind vielleicht angestellt von dieser Firma. Sind sehr froh.
Also ich meine, wenn du, ich sage jetzt mal, in München wohnst oder in der Umgebung und gerne Fußball schaust, dann sind es wahrscheinlich nicht die schlechtesten Sitze.
Du ja, nur wenn ich in der Umgebung München wohnen würde und würde Fußball schauen, würde ich nicht Bayern schauen, sondern
Unterhaching.
Genau.
Logisch. Oder unsere Freunde von 1860, wo immer noch der Maurizio Jacobacci Trainer ist.
Ja.
Und man darf gespannt sein, was, ob das nächste Saison immer noch der Fall ist und wenn ja, ob es ihm gelingt, endlich in die zweite Liga aufzusteigen wieder mit 1860, was ja dringend nötig wäre, dass die wieder so weit oben wie möglich spielen. Einfach schon nur für einen Unterhaltungsfaktor. Der Investor ist immer noch dort, der Hasan Ismaik übrigens. Der scheint dort irgendwie, scheint man dort nicht wegzukriegen. Es gibt mittlerweile einen offenen Konflikt zwischen
schon länger,
Vorstand also. Und Investor, wo auf wirklich sehr, sehr tiefem Niveau geführt wird, in aller Öffentlichkeit. Ja, also man wünscht dem Club auch Besseres und gleichzeitig, man kann den gleichen Weg schauen, das ist ein bisschen wie ein Autounfall. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Man fühlt sich ein bisschen schlecht nachher.
Also, wenn wir mal schnell nochmal zurückkommen auf den Neuner, den ich so gerne anspreche.
City. Das war ja bei 1860 München der Martin Max gewesen, die längste Zeit.
Ja. Also dort war aber der Werner Lorand genommen.
Ja, in seinem ballonseitigen Trainingsanzug.
Mit Fluppen an der Seitenlinie. Ja, und der Kamm gestellt.
Also ich kenne ihn nur Nicorette-Kaugummi kauend. Ja. Was man daran erkennt hat, dass er einen riesigen Nicorette-Schriftzug auf seinem bunten Trainer draufgegeben.
Aber auch nur, weil Marlboro nicht mehr gegangen ist, oder? Also,
das kann sein, ich weiß es nicht.
Tabakwerbung verboten, hat er umgestellt auf.
Ah, darum hat er auch Ketchen. Also aber der war nie von Marlboro gesponsert, oder? Oder von Camel.
Das weiß ich.
Ich glaube, der Werner Lorand war der Camel-Typ.
Nein, das ist nicht ein Camel- oder Marlboro-Typ. Das ist so ein. Was haben die so? Rothändel oder wie die geheißen? Winston hat es auch noch gegeben.
Stimmt. Gibt es immer noch.
Oder Parisienne hat zu dem gepasst.
Aber ist Parisienne nicht ein Schweizer?
Oder haben die geheißen? Die Chitan, will ich sagen. Chitan.
Aha,
die gelben, so Maispapier ohne Filter. Aber
Werner Lorand richtig, doch nicht.
Richtig derbe stimmt.
Der hat doch nicht französisches Material geraucht.
Hat aber gepasst zu dem.
Absolut.
Schnell und viel.
Zusammen mit dem Ede Geier wahrscheinlich sich noch einen teilt. Gut.
Eben, nochmal zum Neuner. Ja, sagen. Der Neuner, den Bayern nicht hätte, hat jetzt City. Und man sieht auch, was daraus geworden ist. Also der Pep hat völlig umgestellt. Hat er eigentlich nicht wollen. Das Brachiale. Das hätte immer müssen nach System und rausgespielt sein. Und jetzt hat er den Haaland. Und City ist, also gut, sind die noch nie gewesen, oder? Also, die haben schon viel gewonnen. Sind auch schon näher dran gewesen. Champions League Final gegen Chelsea damals verloren. Übrigens Trainer dort Thomas Tuchel. Zum nochmal in Erinnerung rufen. die haben jetzt den Neuner wieder. Hat der Pep wieder alleine gelegt? Oder was hat er da gemacht? Eine Zeit lang war er modern gewesen. Vielleicht hat sich Bayern von dem verleitet. Oder Pep gesagt, die brauchen gar keinen Neuner, die Goal können auch andere schiessen. Ja, dann schon, wenn man so gute Spieler hat und vielleicht so einen guten Trainer. Aber wenn man die eben nicht hat, dann sollte man nicht nur nicht hinten raus spielen, sondern sollte man auch nicht nur auf einen Neuner verzichten. Und Bayern nach dem Lewandowski ohne Neuner, Choupo-Moting hat ein paar Spiele durchgehabt, aber auch halt, ja, die Klasse fehlt ihm dann gleich im High-End-Bereich. Und ab und zu einen Verletzten, dann fehlt er ganz. Und das haben sie nicht können kompensieren. Und City hat jetzt die Dimension noch, dass der nämlich auch noch hinterher kommt, Bälle ausgraben und verteilen. Gott, verteilen ist etwas grosses Wort. Das nehme ich zurück. Aber mindestens hebt er sie und er ist eine permanente Bedrohung. Mehr in der Mitte, aber auf und ab, also bis zum eigenen Strafraum manchmal. Und die Dimensionen zu vorne, jetzt haben sie die noch. Und man kann ihn nicht stoppen.
Also, das ist so unangenehm. Er ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren, offensichtlich. Ja. Und er ist, das ist ja das Spannende, in dem Ensemble, also man hätte nicht müssen, das ist noch, vor der Saison war überhaupt nicht klar gewesen, dass das jetzt die neue Wunderwaffe ist. Also man hat gewusst, Haaland kommt aus Dortmund, dann war es Haaland und bei Liverpool der Darwin Núñez, das sind die zwei Hoffnungsträger. Und der eine hat ein bisschen mehr Mühe gehabt als der andere. Haaland hat ja im Prinzip wirklich von der ersten Minute an funktioniert und hat dort hat man tatsächlich gemerkt, wie gross der Unterschied ist, ob jetzt du bei Borussia Dortmund, wo wie besprochen eine deutsche Topmannschaft ist, Nummer 2 im Land im Normalfall, gehobene Qualität, aber halt nicht auf jeder Position. Super Premium, Deluxe mit Sternchen, wo halt jeder einfach funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, hat es hinten dran einen, der etwa gleich gut funktioniert, außer jetzt ein De Bruyne oder so, es gibt ja dann schon ein paar Rollen, die exquisiter kannst besetzen. Aber
ja, aber das ist interessant, wenn du Ursachenforschung betreibst. Wie ist zum Beispiel ein Akanji jetzt bei Man City? Wahrscheinlich im Moment einer der besten Verteidiger weltweit. Mhm. Warum? In Dortmund hätte man den nicht mehr wollen.
Doch, man hätte ihn, glaube ich, schon noch wollen. Er ja, hätte ihn verlängern.
Ja, bei Dortmund aber er war auch ein Stück weit angesäuer gewesen, weil man den Vertrag irgendwie nicht vorzeitig verlängert hat, oder?
Also, ich glaube, der Punkt wäre gewesen, er hätte müssen verlängern, dann ist die Frage gewesen, zu welchen Konditionen. Also, ich glaube, da sind wir jetzt auch ein bisschen im Trüben am Fischen. Aber ja, klar war gewesen, man wollte noch Ablösesummen generieren und hat das dann auch noch gemacht, etwa letzten Tag, oder ist es vorletzten Tag vom Transferfenster, also sehr spät, im August. Man hat ja zugeschlagen. Also, da muss man fairerweise auch sagen, das haben die auch nicht so gesehen. Weil es ist ein Club, der so nicht muss aufs Geld schauen muss, wartet sonst nicht bis am letzten Tag vom Transferfenster zum einen holen. Das ist wie New England Patriots, wo der Tom Brady in der 6. Runde genommen hat. Und dann hat gesagt, ja, wir haben schon gewusst, er kann etwas. Ja, aber wenn du gewusst hast, dass er so gut wird, dann nimmst du ihn früher.
Dann hätten es aber andere auch gewusst und hätten ihn dann auch früher.
Genau, gemacht. Und bei Akanji hat man, also dass das ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, das wissen wir in der Schweiz ja sowieso. Bei Dortmund ist es definitiv aber so gewesen, dass er gute Saisons gehabt, aber nicht die konstant auf ultimativem Top-Level-Saisons. Im Nachhinein muss man sagen, ja, vielleicht ist es auch einfach schwieriger, wenn du neben dir Leute hast, die ja, nicht ganz auf diesem Level sind, wenn du Trainer hast, die zum einen das eine oder andere Mal wechseln, wieder unterschiedliche Vorstellungen hast. Hey, und dann kommst du auf Manchester, zu Manchester City, wo ein Trainer ist, der sehr genau weiß, was er will, offensichtlich, und wo mit einem Spieler wie dir etwas anfangen kann, oder? Also in einem Ensemble, das extrem gut ist. Du hast nebendran Ruben Dias, der ja einer der besten, also wirklich einer der besten Innenverteidiger der Welt ist, unbestritten, egal wo er auftaucht. Und im Akanji, seine Qualität ist, das hat der Pep irgendwie im letzten Herbst schon gesagt, hat die öffentlich jubiliert, das kürzlich nachgelesen, gesagt, ja, so ein intelligenter Spieler, es lohne sich halt, immer auf intelligente Leute zu setzen. Das sei wieder einmal der Beweis. Also offensichtlich gelingt es ihm, Manuel Akanji, in dem Ensemble seinen Platz zu finden, seine Rolle zu spielen und dann auch noch das Ganze gewinnbringend. Also wenn man sieht, zum Beispiel gegen Bayern spielen in der Champions League, wo er ja dann noch, oder gegen Arsenal im Spitzenspiel, wo er den Sack aus dem Spiel genommen hat, wo er hinter links spielt, auf einer Position, die man jetzt noch nicht so manchmal gesehen hat, wo man ihn nicht unbedingt erwartet hat, das dort gemacht hat, nach vorne noch Einfluss, hat eine sehr, sehr positive Wirkung auf die Mannschaft. Also, wir haben jetzt die letzten zwei, drei Matches nicht nachgezählt, aber bis dort hat er die meisten Minuten von allen Innenverteidigern gehabt in diesem Kader, was, wenn man sich überlegt, wer dort alles dabei ist, sehr, sehr eindrücklich ist. Also, und dann ist er noch erst zum Ende vom Monat August gekommen im letzten Sommer. Also, es zeigt, dass man zum einen, dass es wahrscheinlich einfacher ist, in ein Team zu kommen, das sehr, sehr gut funktioniert, wenn man selber ein gewisses Level mitbringt. Und zum anderen, dass man mit Geld halt schon sehr viele Probleme kann lösen kann im Weltfußball. Also, ich meine, City hat jetzt halt wirklich, wenn man schaut, eine Mannschaft, die keinen Schwachpunkt hat. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, gut. Ja, ja. Aber eben, das wird häufig diskutiert. Ja, die haben halt Geld. Geld, Schuss, kein Goal. Ich meine, was ist denn mit PSG? Wenn du WM-Finale gesehen hast, Messi gegen Mbappé, und dann hast du noch den Neymar, hast du gesagt, die drei in einer Mannschaft, die gewinnen alles. Aber du musst ja gleich noch einen Trainer haben, der die auch sinnstiftend einsetzen kann, wo dann ein System verpasst, wo sie sich wohlfühlen, wo sie harmonieren können, wo sie florieren können. Also, und der Pep schafft das. Also PSG schafft es nicht. Ich nehme an, der Kader ist teurer als der von Bayern. Und Bayern, die haben die ausgeschaltet in der Champions League.
Gut, aber das hat damals noch so viel gefällt.
Ja gut.
Wann war es? Ja, 21, Bayern.
Ah, das Finale?
PSG, ja.
Ja, aber sind die Saison ausgeschaltet. Achtelfinale, oder? Bayern PSG. Das war unter dem Nagelsmann.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Und das haben sie geschafft. Ja. Also, das ist ja. Kannst du nicht sagen, die geben mehr aus, die geben sicher mehr Geld aus für ihre Mannschaft als Bayern. Die
Man muss,
sechs sind tiefer dort.
Nein, der Punkt ist ja dann schon, du musst wissen, was du mit dem Geld machst.
Das ist das, was ich meine. Das allein nützt nichts. Wenn du sinnstiftend einsetzt und einen Pep holst oder so einen guten Trainer. Dann ja, aber einfach einen Haufen Geld ausgeben und Top-Leute holen. Und die stehen sich nachher auf den Socken umeinander oder sind nicht motiviert oder haben es einfach nur lustig. Dann kommst du eben auch nie hin.
Ja, also, aber
ich glaube, dort ist. Natürlich kann jemand. Club, wie hast du gesagt, Heidenheim fahren.
Genau.
Die können nicht mit Bayern mitheben.
Aber die haben den Frank Schmidt
ja, an der Seitenlinie. Aber die können gleich gute Leistung bringen. Also Union Berlin kann ja auch nicht mit Bayern mitheben, aber sie sind denen auf der Ferse. Ob es dann eine ganz schlechte, sagen wir nur in Anführungszeichen, Saison von Bayern braucht, dass irgendjemand kann mitheben kann, möglicherweise. Aber garantiert genau. Ist das nicht nur das Geld allein. Garantiert nicht, weil sonst wäre Hertha Berlin nicht abgestiegen, sondern ein Titelkandidat.
Gut,
wo sind die 374 Millionen genau, hin? Vom Lars Windhorst, die Antwort kennt, wie wir auch schon erzählt haben.
Nur der Freddy Bobic.
Das ist die verlässlichste Antwort. Das Geld ist weg.
Das Geld ist nicht weg.
Es Wohin?
Es einfach im Moment
niemand anders. Es hat es irgendjemand anderes, genau.
Ja, also, nein, da gebe ich dir natürlich recht. Es ist, du musst wissen, was du tust, aber du kannst dir mindestens ein paar Probleme vom Haus schaffen, wenn du Geld hast, wo andere nicht haben. Also Bayern München zum Beispiel kann nach dieser Saison, wo nach eigenem Gusto nicht gut verlaufen ist, sagen, hey, jetzt kaufen wir den Neuner. Also ich meine, es wird jetzt umgeboten, dass da von Colomuani über Harry Kane zum Gonzalo Ramos, jeder, der schon irgendwann mal in einem Sturmzentrum gespielt hat und ein paar Goal geschossen hat, ist jetzt verdächtig, für 100 Millionen Euro auf München zu wechseln.
Ja,
mal
Gott,
schauen, was dann passiert.
Neuner von dieser Welt, die reiben sich die Hände, die Agenten schlagen Räder. Also sie wissen genau, irgendein Neuner landet dort. Und der wird richtig teuer.
Genau, und das kann jetzt Heidenheim zum Beispiel nicht machen.
Kann sich das auch wenn ein falscher Neuner, zum Beispiel, dass sich ein falscher Neuner dort reinschleicht.
Wenn der Tim Kleindienst plötzlich hinkt bei Heidenheim, dann kann man nicht einfach sagen, jetzt holen wir noch einen anderen Neuner, sondern dann ist Feuer im Dach. Ja, der falsche Neuner, den hat man ja jetzt drin gehabt, oder? Also Sadio Mané hat man das Gefühl gehabt, der kann dann schon auch im Sturmzentrum spielen. Wenn du in Liverpool ganz vereinzelt gemacht.
Spielen kann er dort schon, aber macht
sie nicht. Die Frage ist, wie gut. Genau. Also mindestens auf Tour hat es so nicht funktioniert. Gut, dann scheint es auch noch sonst atmosphärisch in der Garderobe die eine oder andere Störung.
Ja, ja, gut, das entwickelt sich dann, wenn es nicht läuft bei denen. Das ist immer das Gleiche. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Romario? Der Romario.
Jetzt, heute?
Ja, ich bin sicher, der hat mit dem Romario, wie alt ist der, etwa 50?
Ja,
man muss, muss sich nicht mehr bewegen. Der, muss, der schiesst aus dem Lauf spitz gucken, der Goalie reagiert, wenn der Ball wieder vorkommt aus dem Netz. Wenn du so einen hast, dann also mit dem Romario jetzt wäre Bayern Meister. Hm. 10 Punkte Vorsprung.
Also
Aktionsradius von einem so ein Gullideckel oder so, lange schon.
Ja, ich, bin gespannt, was die da machen. Also eigentlich müssen sie ja jetzt auch wieder noch eine Konkurrenz schwächen, oder? Das gehört ja dann auch noch dazu. Also was machst du denn?
Ja gut, wenn
ein Kunku ist schon weg, dann geht zu Chelsea.
Dass man auch die schwächen ab sofort.
Schon.
Die haben einfach
niemand
Bayern wählen, oder?
Sebastian Allaire wäre natürlich ein Zielspieler. Selbstverständlich. Toni Modest hat, glaube ich, jetzt Zeit.
Ja. Der Haller hat jetzt genau 9 Goal geschossen. Vielleicht verleitet das Bayern zum Zugreifen. Neuner mit 9 Goal.
Mhm.
Ja, gut.
Aber vielleicht macht er noch eins am Wochenende.
Was auch fehlt, ist der Neuer. Das ist kein Neuner, aber ist der Neuer. Wenn der wieder spielt, haben sie das Gefühl, dann ist auch wieder alles gut.
Ja, das ist natürlich auch ein Nonsens. Das muss man einfach sagen. Also, Manuel Neuer hat jetzt einfach die Saison, bevor er sich verletzt hat, muss man jetzt nicht behaupten, dass ich der grosse Rückhalt war. Der sehr schwierige WM hatte. Also der Manuel Neuer von vor ein paar Jahren, einverstanden. Und wahrscheinlich hat er eine Ausstrahlung, die noch etwas bewirkt. Aber so geht es, als ob jetzt der Neuer den Bayern reihenweise Punkte gerettet hat oder es weiterkommt in gewissen K.O.-Runden, das ist sehr billig.
Absolut. Sagen. Auch falsch.
Das kommt noch dazu.
Also an dem
und falsch.
Liegt es kaum. Einzelne Goal anschauen, der hätte den gehabt. Ja, dafür hat der andere nicht gehabt. Also völlig irrsinnig. Aber das zeigt die Stufe von der Verwirrung, die man dort inzwischen erlangt hat. Man einfach überall Gründe suchen. Wenn man doch eigentlich wüsste, man braucht nur einen Neuner und sonst nichts. Ein Neuner hat auch die Schweizer Nazi. Jetzt müssen wir schnell das Thema wechseln. Gehen wir zum Eishockey. Die Schweizer Nazi hat auch einen Neuner. Das ist zwar nicht ein klassischer Stossmittelstürmer, das ist Damieria.
Schere
Flügelstürmer. Aber hat auch schon ein Goal geschossen in der WM. Die Schweizer Nazi, die zeigt hervorragende Leistungen. Und sie erfreut die Nation mit Sieg en masse. Also, wenn man kein Spiel ausblendet, haben sie jahresübergreifend nicht mehr verloren. Letztes Jahr an der WM alles gewonnen.
Also wenn wir Niederlagen
also wir
haben sie nur gewonnen.
Wir nehmen nur die WM. Natürlich nicht die
schon verstanden.
Nichtssagenden
Testspiele. Euro Hockey Tour.
Nein, das zählt nicht.
Wieso nicht?
Weil das sind Testspiele, das sind keine Ernst gehabt. Aber die Nazi ist auf jeden Fall in Riga in Höchstform.
Das kann man so sagen. Die Frage ist sie zu früh in Höchstform?
Ja, wie letztes Jahr.
So zu sagen.
K.O.-Spiel, dann haben wir die Nase rümpfen.
Also, es ist ja so, man hat jetzt ja wirklich gegen, was ist es? Kasachstan, Norwegen,
Slowenien,
Tschechien, Slowaken, Kanadier, alle gewonnen. Über weite Strecken einen sehr überzeugenden Auftritt hergelegt. Jetzt warten Athleten heute. Wir nehmen am 4. vor 5 Uhr am Nachmittag auf. Aus dem einfachen Grund, als dass wir, danke liebe Technik, ein zweites Mal versuchen dürfen. Und eigentlich haben wir gesagt, wir machen nur ganz kurz. Aber und das Vorhaben hat sich ziemlich schnell in Luft aufgelöst. Die spielen nachher noch gegen Lettland. Das ist wahrscheinlich ziemlich irrelevant.
Wollt
man hoffen, dass man sich nicht verletzt, aus Schweizer Sicht, aber vielleicht probiert man noch mal etwas aus, vielleicht lässt man jemanden spielen, der noch nicht so zum Zug gekommen ist. Und dann geht es am Donnerstag aller Voraussicht nachher gegen Deutschland. Und dann wird es spannend, weil gegen die Deutschen haben wir so ein kleines Trauma uns eingehandelt. 2 WM-K-Spiele, eines Olympia, wo wir uns heilen, kann man das sagen, übertölpeln, wenn es immer wieder passiert. Eigentlich in der Meinung, schon die Mannschaft sein, die in der Tendenz sollte gewinnen und dann doch, wenn es darauf ankommt, ist, hat es nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, übertölpeln das richtige Wort ist, aber sicher ja, man hat sich wahnsinnig getäuscht in sich selber wahrscheinlich, weil man das Gefühl hat, man ist mental schon weiter, als man eigentlich ist. Man hat das Gefühl gehabt, übrigens ist es sicher, dass man gegen Deutschland spielt.
Mittlerweile?
Da kann nichts mehr passieren. Ja, die Deutschen haben die Franzosen geschlagen. Sie sind im Viertelfinale weiter rauf, könnte ich glaube nicht mehr darum, was denen mit den Finnen noch anstellen heute, ist genauso irrelevant wie für uns, was wir gegen die Letten machen. Für die Letten ist es noch wichtig, weil die brauchen noch Punkte, sonst sind glaube ich die Slowaken noch. Ja genau, die haben gewonnen. Also müssen die Slowaken darauf hoffen, dass wir die Letten schlagen und dann sind sie glaube ich aufgrund von der Direktbegegnung weiter. Nein, zurück zu den Deutschen. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass man dort einfach, ja, da ist wie die Handbremse drin, die mental. Letztes Mal hat man wirklich mit Angsthasen Hockey, weil die Deutschen aussitzen. Ich weiß nicht, auf was man da gehofft hat. Mental angeschlagen, nachher ins Penalty schiessen, ist gar nichts gegangen. Und das ist ja nicht mehr das, was man eigentlich gewöhnt ist von der Schweizer Nazi, seit Patrick Fischer auch gesagt hat, Enthusiasmus, um gegen das Spiel aufzwingen, Spieldiktat in die Finger nehmen, Spielfreude, Angriffslust und so weiter. Das sieht man meistens. Aber gegen die Deutschen wird es schwierig. Es ist natürlich, K.O.-Spiel kannst du nicht genau so anschauen, wie ein Gruppenspiel. Das ist dann schon noch, ja, gehört auch dazu zum Sport, ist auch gut. Wenn es zählt, dann muss man bereit sein. Das ist eine Auszeichnung für den Sportler, für den Profi, dass er eben das auch zeigen kann. Und für den Nationaltrainer ist es ja auch das Ziel, irgendwie genau die Spieler zu finden, die dann nicht eben Opfer von ihren eigenen Nerven werden und Angst haben, sondern weiterhin auf Flow spielen. Für das haben wir zum Beispiel die NHL-Spieler, die sich das gewöhnt sind. Das geht immer so in der NHL. Du kannst dich dort nicht verstecken, wenn du Angst hast. Fliegst raus, fertig. Das Ziel, die Mentalität von der Nazi, mit dem auch unter der Führung, unter dem Lieb von den NHL-Spielern, wir haben auch in der Schweiz derige Spieler, logischerweise suchst du die aus. Nur, du weißt es erst, wenn es passiert. Das ist ein bisschen das Problem. Und ich glaube, der Lehrplatz vom 2021 war auch noch gewesen, genau zu analysieren, wieso das so weit gekommen ist, dass man plötzlich zynisches Angsthasen-Hockey gespielt hat gegen die Deutschen. Obwohl man doch eigentlich, ich sage jetzt mal, auf dem Papier, natürlich ist das nur noch ein akademischer Wert, was auf dem Papier ist, aber tatsächlich eigentlich besser wäre, wieso bringt man das nicht auf die Eis denn? Und ich glaube, da ist man wirklich auf Spurensuche gegangen und darum bin ich überzeugt, dass das mal klappt.
Ja, also ich bin sehr gespannt. An und für sich, wenn man die Auftritte gesehen hat von der Schweizer Nationalmannschaft, dann jetzt zuletzt muss man davon ausgehen, dass das gar nicht ein allzu grosses Problem wird. Weil man hat es vorhin aufgezeigt gegen zum Teil gute Gegner. Jetzt kann man über die Kanadier immer ein bisschen schnüden, weil die natürlich nicht die erste gar nicht durchschicken, weil die WM auch nicht mehr den gleichen Stellenwert hat. In Nordamerika trotzdem, du wirst dort jetzt nicht Menge Spieler haben, die sagen, ja, oder wo irgendwie ein Schweizer Club würde sagen, nein, den würden wir jetzt nicht als unseren sechsten Ausländer nehmen. Also das sind alles sehr, sehr gute Spieler, der Grossteil in der NHL. Dann hast du ein paar grosse Talente oder Leute, die in der American Hockey League bei der Tendenz auf dem Sprung sind. Und der Milan Lucic, wo ich nicht genau weiss, was eigentlich mit dem ist. Auch das NHL-Schlachtross, wo ja, ich das Gefühl, manchmal ein bisschen verloren. Ich habe nicht jeden Match von den Kanadiern gesehen, aber zum Teil ein bisschen verloren gewürchtet auf dem grossen Eisfeld. Andere Gegner, Tschechen, Slowaken, die namhaft sind. Also dort haben wir schon gesehen, okay, da ist etwas rum bei dieser Schweizer Mannschaft und das funktioniert schon sehr gut. Es ist auch ein Selbstvertrauen da. Also man hat das Selbstverständnis, dass man jetzt kommt und dass man auch will, das Spiel machen. Also was du sagst, was der Patrick Fischer schon lange sagt, der Nationaltrainer, dass er das will. Und er kommt es jetzt über. Für mich ist so die grosse Bestätigung, wenn man so will, ist die Szene gewesen. Eigentlich ist die völlig in die Hose. Nico Hischer, der gegen Kanada beim Stand von 3-1 versucht, zwischen den eigenen Beinen allein vor dem Goal den Puck ins höhere Eck zu lüpfen und den Goalie so zu verladen, wäre das Goal für die Ewigkeit gewesen, wenn er das an einer WM gegen Kanada macht, ist ihm dann abverheilt. Also der Puck hat er irgendwie nicht super gebracht, dann rutscht er in die Ecke und dann auf der anderen Seite gibt es sogar noch das Gegengehen. Also es hätte böse ins Auge gehen können. Die Schweizer haben nachher nichts mehr anbrennen. Von dem her alles gut. Aber es steht für etwas. Es steht dafür, dass man sich irgendwie, eben auch wenn es eng wird und wenn es eigentlich nicht mehr lustig ist, wenn man so will, etwas zutraut. Also das stimmt mir optimistisch. Jetzt haben die Deutschen gleichzeitig die Fähigkeit, andere so auf ihr Niveau abzuziehen, wenn man es böse sagen will. Also sie schaffen es, sich in die Match reinzubeissen, also die Qualität, dass es eben, dass es wirklich überhaupt keinen Spass macht, gegen sie zu spielen. Das ist, also das möchte ich nicht negativ verstanden haben, aber das ist, wie, man, wie Deutschland die Spiele gewonnen hat in den letzten Jahren. Und von dem her möchte ich schon zuerst sehen, wie man sich dem erwehrt. Oder wie schafft man es damals, in diesem Treibsand nicht abzuhaufen, sondern irgendwie ungeschoren davon zu kommen. Es waren immer knappe Match. Also wir haben es vorher nachgeschaut. Und ich glaube, seit 2009 muss es sein, an einer WM immer Match mit einem Goal-Differenz. Egal in welche Richtung. Ja. Also das ist, sind doch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Immer entweder 1 Goal für die Schweiz, 1 Goal für Deutschland oder dann sogar Overtime oder Penalty-Schiess. Also, ich glaube, 7-0 gönnen wir es nicht. Egal, wie gut das im Moment drauf ist. Spannend wird sein, was nachher passiert. Also was löst das aus? Dass man jetzt dann vielleicht die Deutschen geschlagen hat, so den Drachen erleidet, wenn man so will, und dann in dem Halbfinale, wer weiß, vielleicht ist man dann nochmal ein bisschen befreiter.
Ja, irgendwann musst du diese Hürden überwinden, oder du schaffst es dann nicht. Und dann müssen sich Änderungen ergeben, wie dann die aussehen. Muss man nachjustieren oder wählt man völlig ein anderes Programm, das weiß man nicht. Nur eben, was sind die Konstanten? Schwierig, es sind nicht Mannschaften, die du für Jahre zusammenstellst, sondern du holst jedes Jahr wieder im Frühling eine neue Mannschaft, die nie in der genau gleichen Zusammensetzung auftritt. Das Reservoir ist beschränkt, du weißt, so und so viele Spieler haben wir, von denen können wir auswählen, kreieren kannst du die Spieler nicht, kannst sie nicht aus dem Ausland holen, logischerweise nicht, das ist eine Nationalmannschaft. Aber aus dem das Beste, darum ist es auch eigentlich für die Schweizer Hockey so schön, dass man so gut ist im Moment, oder ob es dann schlussendlich klappt oder nicht. Man hat früher nie Phasen gehabt, wo man sämtliche Gruppenspiele gewinnen konnte. Das wäre für schwachsinnig erklärt worden, wenn du vor ein paar Jahren gesagt hättest, wir gewinnen alle Gruppenspiele und zwar zweimal hintereinander. Und Gott, dann hat man gesagt, ja gut, dafür verlieren wir jedes Mal den vierten Finale.
Gegen Deutschland.
Ich gesagt, ja, genau. Ich gesagt, ja, was nützt dir denn das? Ja, stimmt. Darum, ich glaube, die Mannschaft, die Bedeutung von dem Spiel, da ist man sich bewusst. Und da geht es um mehr als nur um Sieg und Einzug ins Halbfinale. Es ist nämlich eine Bestätigung oder die Absage an ein Programm, wo man ausgewählt hat, wo man sich auf die Fahne geschrieben hat. Und das eben das Spielerische verbunden mit der Mobilität und mit der Härte, die man hat. Die Deutschen haben das Gefühl, sie sind irgendwie härter und sie können einem durch Zeit und Raum entziehen, das eigene Spiel aufzwingen, aber die Technik setzt sich irgendwann durch. Und einschüchtern lassen muss man sich nicht. Darum gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Eben auf dem Papier wäre es so einfach, man ist besser. Also erwartest du das Resultat 4-1 oder 5-2, würde ich jetzt mal sagen.
Also machen wir doch das.
Ja.
Also das wird sich wahrscheinlich, werden sich die Schweizer Spieler wahrscheinlich sogar vornehmen. Also die, nicht, dass sie sich ein Resultat vornehmen, aber es ist so zu spielen, oder? Also lustig gibt es die Diskussion ja dann immer beim Granit Xhaka, der sagt, die packen bis zum Finale. Ja, vielleicht muss er sich auch mal einen neuen Spruch einfallen. Aber im Hockey haben wir jetzt gleich einen Nico Hischer kommt und sagt, ja, wir sind schon da für Gold. Also von dem her wird man jetzt nicht in Heulen und Zähneklappern verfallen, wenn es gegen die Deutschen geht. Wäre auch logischerweise der falsche Ansatz. Aber wir müssen es zuerst machen. Also wir schauen zu und sagen dann im Nachhinein, wie es besser oder
ja, mir, anders das ist, gegangen wäre. Wenn es klappt, sind es wir und so ist es wie gewohnt, logisch, wie der Mensch so tickt. Die. Die aber, sind die anderen.
Ja. Also, klappt es mit Gold?
Gold?
Ja.
Ist jetzt ein weiter Schritt. Jetzt können wir nicht zuerst mal den Viertelfinale gewinnen?
Wir reden erst wieder in einer Woche und dann haben wir es entweder oder nicht, außer es gibt eine Spielverschiebung.
Ja gut, wenn ich jetzt da sage, es klappt mit Gold nicht, dann werde ich als Defetisch brandmarkt.
Ja, dann wie läuft das gut. Bis das Ende von deiner Podcast-Karriere?
Sag doch du mal, was du denkst.
Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube am Schluss, die Skandinavier, die haben wir halt noch nicht gesehen.
Die sind direkt da auch noch rum. Wobei, es wäre ja möglich, dass man am Schluss
dass sich die gegenseitig
nur noch Leute aus der eigenen Gruppe hat. Dann haben wir die wieder, die wir schon geschlagen haben.
Ja.
Das sind vielleicht auch nicht gut.
Dass dann die Tschechen irgendwie sagen, ja, aber nein.
Die Tschechen und Kanadier schalten die Schweden und die Finnen aus. Stell dir mal das vor.
Mhm. Ja, wer weiß. Also ich meine, was
aber
Finnen,
dann wären die Amerikaner.
Was die Finnen können, das wissen wir. Was die Schweden können, ja eigentlich auch. Aber bei den Finnen, die haben jetzt auch einen Lauf gehabt in den letzten Jahren. Also da würde ich jetzt nicht angehen und sagen, oh, die Finnen, die stecken wir sowieso in den Sack. Also, ich glaube, es wäre ja schön, wenn wir unser Schweden-Trauma mal wenigstens umhängen und es jetzt ein Finnen-Trauma dann gibt. Oder mindestens eine Niederlage gibt. Ich glaube, Finnen bleiben für mich, ist sehr viel Bauchgefühl, aber Finnen bleiben für mich vorläufig der Favorit.
Gut, dann sage ich halt, wir schaffen es.
Sagst du das halt? Gut. Ja, wenn recht behalt ist.
Der Brustton von der Überzeugung klingt anders.
Ja, komm jetzt.
Aber komm. Ja, es sind ja die Finnen rum halt. Also, ja, die haben mit Korant an. The Moose is loose. Kannst du nicht einfach sagen, putzen wir weg.
Ja, das wäre wahrscheinlich hoch angesetzt. Aber hoffen dürfen wir nicht mehr. Also, die Finnen muss man sagen, nach 6 Matches nur dritte in ihrer Gruppe. Die Amerikaner vorne, was ich sehr erstaunlich finde.
Gut.
Also, reden wir noch kurz über FCB.
Wir müssen noch schnell
lang, über FCB lang reden. Lang meine ich nicht. Nein. Weil wir haben vorhin schon einmal und jetzt wiederholen wir uns nochmal. Ja. Und wir haben die letzten Wochen immer wieder über den FC Basel zum einen dürfen reden, zum anderen müssen reden. Diese Woche ist wieder gleich.
Gut, da geht es jetzt noch ein bisschen um die Schiedsrichter, was auch nicht wirklich eine Abwechslung ist, sondern auch das wiederholt sich wie ein Murmeltiertag.
Das stimmt.
Wenn die Musik kommt, was singen sie dort?
Ah, das Lied, das ist ein Ohrwurm.
You got you, sagen. I got you, babe.
Ja, genau.
Das kommt immer am Morgen um 6. Also, so ist auch der FC Basel wieder da mit Diskussionen über den Schiedsrichter. Und das mal ist eine andere Dimension ein bisschen, weil die Spieler sich darüber beklagen, dass der Schiedsrichter ihnen quasi schräg gekommen ist. Also er ist frech geworden. Er dreistet sich der Schiedsrichter.
Lukas Fähnrich heisst er mal. Sie gehen unter der Gürtellinie mit den Spielern am Kommunizieren gewesen. Man kann schnell reinhören.
Ich habe nur nach dem Spielschluss von einigen Spielern gehört, dass die Art und Weise der Kommunikation unter der Gürtellinie war. Und ja, das stimmt mich ein bisschen traurig.
Also ich kann absolut bestätigen, dass ich niemand beleidigen tue. Es sind klare Worte gefallen zwischen mir und einzelnen Spielern. Ich muss allerdings ganz klar sagen, dass die Ausgangspunkte die Spieler waren, die ziemlich klar und heftig mit mir diskutiert haben. Ich habe einen klaren Standpunkt vertreten. Ich bin ehrlich, offen und ehrlich. Aber ich habe ganz sicher keine beleidigt. Da kann ich 100% dahinter stehen.
Also du redest jetzt weniger von den Entscheidungen, die er trifft, sondern so wie er auftritt, der Lukas Fähnrich. Das ist das, was euch jetzt im Nachhinein sauer aufstößt.
Genau, die Art und Weise von der Kommunikation, Entschuldigung, in einem Spiel, wo eigentlich sehr einfach zu leiten war, wenig knifflige Szenen, wenig Emotionen, sehr wenige Emotionen bis zum Schluss. Und das ist dann unglücklich, weil wir das Thema ja schon angestoßen haben. Und wir wollen das Thema auch irgendwann abschliessen, weil es geht noch miteinander. Aber so ist es, weil es wiederholt sich. Man darf nicht einmal an die Tür klopfen. Wieso darf man nicht an die Tür klopfen? Ein Mensch versteckt sich meistens, wenn er was zu verbergen hat. Und das finde ich relativ schwierig.
Also wir haben gehört, Marvin Hitz und Lukas Fähnrich, der Goalie vom FC Basel und der Schiedsrichter, der jegliche Schuld von sich weist oder jegliches Fehlverhalten von sich weist. Und also ich tue mich vor allem mit etwas schwer. Also nein, mit mehreren Sachen. Weil im FCB ist es ja, es ist irgendwie vielschichtig insofern, also man hat die europäischen Öben, wo man häufig sehr gut aussieht. Jetzt ist man ganz knapp an Florenz gescheitert, im Halbfinale von der Conference League. Hat wirklich dafür träumen vom grossen Coup. Dort ist man immer stolz auf sich und auf die Kollegen und auf die eigenen Spieler und zu Recht übrigens und freut sich. Und in der Meisterschaft ist es ein umgekehrter Händchen. Dort zeigt man zum Teil sehr durchzogene Leistungen, zum Teil lässt man sich mit 1-6 wirklich aus dem Stadion schießen, wie vor einer Woche in St. Gallen zwischen den zwei Conference League Spielen. Und es geht sehr oft darum, dass andere die Schuld sind, dass man es nicht geschafft hat. Also der Schiedsrichter, der VAR, ein Gegner, es ist immer irgendetwas, das nicht passt. Dass man selber könnte auf dem Heizweg sind zum Teil, das ist sehr weit im Hintergrund. Also bei Marvin Hitz jetzt, und sie haben Marvin Hitz eigentlich in den letzten Wochen als recht wohltuend empfunden, auch wenn es um die Diskussion gegangen ist, nach dem FCZ-Match, wo der Bledian Krasniqi die unsägliche Schwalbe angelegt hat, wo dann der VAR nicht korrigiert hat, der falsche Penalty-Pfiff zum Beispiel. Man gefunden, doch, vernünftig. Jetzt da steht er her und sagt, ja, es war etwas gewesen, aber ich sage nicht was.
Mhm.
Und dann muss ich sagen, ja gut, also
das ist mühsam,
was soll denn jetzt rauskommen dabei? Oder? Also, man murmelt irgendwie, man raunt so etwas in den Raum rein. Es passt irgendwie auch nicht zu dem Marvin Hitz, wo wir jetzt so wahrgenommen haben, der Letzte, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob er sich anstecken von dieser Stimmung um den FCB herum. Heiko Vogel, der da ein riesen Tamtam ablässt, jeden Match, der nicht nach eigenem Gusto verläuft ist. Jedes Mal den Schiedsrichter zu verurteilen und man kann ja nicht sagen, was man denkt, weil sonst wird man 50 Match gesperrt. Sinngemäß nach jedem zweiten Match die Antwort von Heiko Vogel oder man fährt irgendwelche Journalisten an für Sachen, die an sich harmlos wären.
Zeit,
ja, hilflos, unprofessionell. Also da fragt man sich dann schon. Und ich glaube, es tut dem FC Basel nicht wirklich gut.
Das sowieso nicht. Ich finde es aber auch für die Liga nicht gut. Also da ist Transparenz gefragt. Und die muss irgendjemand bieten. Sei der Schiedsrichter oder die Spieler, die dann zu ihren Aussagen stehen und da wirklich Aufklärung liefern. Aber das kann man nicht machen. Also der Fall gegen die Premier League oder Klopp dem Schiedsrichter vorgeworfen hat, hat ihm quasi gesagt, ich weiss, warum wir etwas haben. Du hast etwas gegüssen quasi. Und dann hat der Schiedsrichterchef nachher Aufklärung geliefert und gesagt, die Bänder haben wir gelost, da ist nichts. Ist auch nicht hundertprozentig transparent, weil für das müsstest du das Zeug hören. Ich verstehe sowieso nicht, wieso wird das dem Publikum vorenthalten? Da reden wir ja nicht von Geheimdienst und irgendwelchen geheimen Staatsdokumenten, sondern da geht es um Fußball. Also, wenn so zwischt ist zwischen Schiedsrichter und Spieler, im Moment hast du die Tendenz, überall reklamieren sofort, sich fallen lassen. Letzte Woche in Winterthur, hat sich einer nicht fallen lassen von Winterthur im Strafraum, leicht berührt worden, hat einer auf der Tribüne geschaut, double Landi fallen, oder? Das wird sogar mittlerweile erwartet von den Spielern. Und die Schiedsrichter sollen das nachher entschlüsseln. Gut, für das haben sie der VAR. Der sollte diese Szene sehen. Also Penalty sollte mit dem VAR mindestens auf die Spur kommen, schlussendlich. Aber da, wenn der Schiedsrichter vorwirft, sie hätten quasi die Spieler schlecht behandelt, indem sie ihn umgegeben haben oder sie beschimpft haben, dann will ich das aber hören. Ich will hören, wenn die Vertrauten verkabelt sind, will ich als möglicher Kumpf von der Super League, der weiterhin zahlt, will ich doch wissen, was da passiert. Ich will wissen, was jetzt stimmt. Wer hat was gesagt? Die sollen das laufen lassen. Ich will das wissen. Ja, dann haben wir auch Aufklärung. Ist das einfach eine Ausrede von der Basler Spieler, weil der andere ein bisschen gesagt hat, vielleicht, ihr schaut doch eher für euch und so. Dann sind sie beleidigt. Die Shooter sind ja sehr schnell auch beleidigt, oder? Das sieht man einmal. Wenn sich einer fallen lässt, sagen sie, du lässt dich fallen. Im nächsten Moment lassen sie sich selber fallen. Und erwarten dann, dass der andere nicht das Gleiche macht. Also, irgendwie völlig absurd. Das wird man wahrscheinlich nicht mehr aus dem Spiel rausbringen, weil die oberste Behörde von der FIFA sorgt ja nicht dafür, dass die Regeln, die man ja hat, auch durchgesetzt werden. Mit der gelben und was ich was für Karten, sonst noch bleiben, nämlich die roten. Da musst du dich nicht wundern, wenn am Schluss die Spieler und die Schiedsrichter nicht mehr können miteinander. Und dann kommt es so weit, dass man sagt, der Schiedsrichter hat uns quasi beschimpft. Auf den Tisch legen.
Ja gut, eben, also Hard Evidence wäre ja schon mal gut. Da hat jetzt auch.
Oder grundsätzlich sagst du, Schiedsrichter ist verkabelt. Alles, was der hört und was er sagt, wird aufgenommen. Wenn irgendetwas ist, da gibt es ein Dokument auf der Seite vom Schweizerischen Fußballverband oder von der Liga. Kannst du abrufen, kannst du hören und dann wird entschieden.
Also wie der Boxenfunk in der Formel
1. Irgendeiner etwas sagt. Ich meine, beim Rugby zum Beispiel, ich weiss, sie bringen das Beispiel immer vorbildlich. Die Schiedsrichter werden nicht angegriffen, man ist anständig mit ihnen. Dort hören die das auch immer. Wenn die eine Szene haben, die umstritten ist, dann hört das Publikum, was der Schiedsrichter dort kommentiert, dann, was er sieht. Das ist Transparenz. Oder? Dann ist das Volk auf der Tribüne nachher auch informiert und muss sich nicht so aufregen. Klar, die regen sich beim Fußball mehr auf als beim Rugby. Dort ist das Publikum einfach dann enttäuscht. Aber tickt nicht völlig aus. Aber wenn du weißt, warum etwas passiert, du kannst es nachverfolgen, ist es nochmal etwas anderes, als wenn einfach etwas passiert und niemand sagt dir, warum.
Ja, also beim Rugby habe ich die schöne Tradition vom Plastikbecher Laola kennengelernt. Irgendein Ligaspiel war. In Neuseeland vor fast 20 Jahren mittlerweile. Was man dann halt so schauen, die haben gespielt. Und der Match war jetzt nicht so aufregend gewesen. Und dann haben die Leute angefangen, Laola zu machen, was aber nicht einfach eine Welle war, sondern man hat dann den leeren Bierbecher in die Luft geworfen. Sehr ein interessanter Effekt. Ich vermute, der ein oder andere Becher war dann gleich auch nicht ganz leer gewesen, was einen gewissen Unterhaltungsfaktor noch mit sich gebracht hat. So wie ich es gesehen habe, ist aber niemand mindestens zu bleibenden Schäden gekommen. Eben vielleicht ein bisschen nass. Ja. Vielleicht auch das noch als Inspiration. Einfach. Wir geben sie mal so weiter. Bierbecher also nicht voll nehmen, herwerfen, nicht falsch verstehen, sondern leer trinken. Da kann ein Sirupbecher sein.
Und wenn werfen, wenn wir gerade von Winter gerade durch in die Luft, reden, dann kommt er nämlich auch gerade zurück.
Genau. Und wer besonders geschickt ist, lässt er sich so auf den Kopf fallen, dass er umgekehrt wie so ein kleiner Hut auf dem Scheitel sitzt. Da kann man sogar noch die unmittelbare Umgebung beeindrucken. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Also, Basel, was jetzt? Die müssen noch zweimal spielen, müssen schauen, dass sie in Europa Cup kommen, irgendwie.
Ja. Irgendjemand muss dort mal den Knopf finden, den man nur drücken muss, und dann ist vieles wieder gut. Ich glaube, der Vogel hat das Klima schon ein bisschen vergiftet dort, mit seiner Art. Das ist natürlich ansteckend. Die Spieler kriegen das immer mit. Schuldzuweisungen links, rechts und in der Mitte. Gleichzeitig hast du gegen St. Gallen quasi den Spieler überlaufen, ob sie spielen oder nicht, weil man voll auf die Conference League gesetzt hat. Leistungskultur ist das auch nicht. Also die Profi müssen auch in die Verantwortung genommen werden, wenn es darum geht, die internationalen Wettbewerbe sicherstellen. Das heisst, das kannst du am einfachsten in der Super League, in dem dort einen gewissen Rang erreicht. Das muss Basel eigentlich auch können, die Plätze verwischen, oder? Und so stimmt etwas gröber nicht. Also der Kader ist sicher gut genug. Das hat man in der Conference League gesehen, dass das möglich ist. Also sonst kannst du nicht so weit kommen. Tut mir leid. Es müsste möglich sein, dass man in der Super League mindestens so klassiert ist, dass man die europäischen Wettbewerbe gesichert hat. Aber du brauchst eine gewisse Gelassenheit. Und die Spieler müssen die Möglichkeit haben, mal Fehler machen zu können, ohne dass der andere an der Seitenlinie ausdickt und nachher die Schuld bei allen sucht, noch nicht bei sich selber. Also es ist irgendwie ansteckend. Also ein bisschen mehr Gelassenheit, ohne dass man die Spannung verliert, das ist das Geheimnis. Aber das ist ein bisschen Sport. Jetzt bist du im Notfallbetrieb, jetzt musst du schauen, dass irgendwie noch kannst du irgendetwas reden?
Ich glaube, es spricht schon ein bisschen für den Druck, wo jetzt ein Heiko Vogel zum Beispiel darunter steht. Oder? Also hat Alex Frey mindestens mitvertreten, dass er muss gehen. Und gesagt, okay, mach es selber. Dann ist es am Anfang einigermaßen gut gegangen. Europäisch ist man auch immer weitergekommen. Also muss man sagen, der Alex Frey auch. Jede Runde, die er gespielt hat, hat er auch überstanden. In der Meisterschaft ist man nicht wirklich weiter. Also man hat den Abstand auf Platz 2 ist grösser geworden im Vergleich zu der Entlassung von Alex Frey. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch nicht einfach, weil man sich sehr viel selber auch aufgeladen hat. Und was aber spannend ist, scheinbar die Spieler scheinen das ja bis zu einem gewissen Grad zu diskutieren. Also was man so gehört hat aus Basel, ist ja, dass die Mannschaft gern mit dem Heiko Vogel weitergemacht hat als Trainer. Oder dass mindestens wichtige Spieler, die etwas zu sagen haben dem Team, sich das hätte vorstellen können, sehr gut sogar. Das finde ich dann noch interessant, wie die Innen- und Aussenwahrnehmung scheinbar schon sehr unterschiedlich ist. Nur, also das müssen auch die glühendsten Heiko Vogel-Verfechter anerkennen im Moment. Die Aussendarstellung desaströs und das Resultat ja auch nicht so, dass man müsste sagen, ja gut, dann können wir da einen kleinen Mourinho uns irgendwie leisten.
Ja, das kann man sagen.
Es ist gut so gut, oder? Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie man den Ausgleich kassiert gegen Lugano, man führt 1-0, dann kommt die 84. Minute, es geht ein Freistoss rein, wo sicher zu verteidigen gewesen wäre. Man hat gleichzeitig vorher und nachher sehr, sehr gute Möglichkeiten für Lugano zugelassen. Das hätte auch noch schlimmer können kommen, wenn es blöd läuft. Marvin Hitz muss kurz bevor er das Interview gibt, nach dem Match noch einmal abwehren in der Nachspielzeit. Also, es ist ja nicht so, dass der Schiedsrichter an diesem Mann schuld war. Dort Dort fragt man sich dann schon. Also, ja. Die Nebenschauplätze auf Nahr kann man sagen, nicht ungeschickt, weil jetzt lenkt man ab vom eigenen Versagen. Aber Ende Saison funktioniert das nicht mehr. Also, wenn man nächste Saison nicht europäisch spielt, dann wird niemand mehr sagen, ja, aber dort hat der Lukas Fähnrich ein bisschen ruppiger rumgegeben. Und darum, ja, haben wir auch nichts können machen. Also, ich glaube, diesen Schuss müssen sie jetzt gehört haben.
Das ist zu hoffen. Wir haben einen anderen Schuss gehört, nämlich den, dass wir jetzt endlich in den Endspurt gehen.
Für oben.
Wir sind in der zweiten Runde und jetzt versuchen wir es. Zack, zack.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir noch einmal kurz über Eishockey. Der Schweizer Trainer Roger Bader im Dienst der österreichischen Hockey-Nationalmannschaft ist im ORF ein ehemaliger Mitspieler von dir gerade.
Peter Znenalik hat ein Interview nachher, er ist Assistent beim ORF, Co-Kommentator. Roger Bader ein bisschen angehützelt, ja, hat von Realitätsverweigerung geredet. Roger Bader hat gesagt, wir haben eigentlich klar unsere beste Leistung gegen Ungarn, das war im entscheidenden Spiel, zeigt gegen einen sehr guten Gegner. Sehr guten Gegner. Es ist immer eine Frage von der Perspektive. Also für Österreich ist es eine gute Leistung, vielleicht sogar eine sehr gute Leistung, zwei Jahre im Folge nicht abzusteigen, weil das hat man vorher nie gehabt. Darum, er hat schon recht, der Bader. Ob es gerade ein sehr guter Gegner war, ist die Ungarn sind aufgestiegen. Sind jetzt wieder abgestiegen, also die Österreicher haben eigentlich den Job erfüllt. Mehr kann man fast nicht verlangen, da müssen sie schon noch viel Entwicklungsarbeit betreiben. Wer auch Entwicklungsarbeit betrieben hat über den Winter, der schon in der Halle glänzt hat, unser Zehnkämpfer.
Also glänzt, bis er den Buller geschrieben hat in Istanbul. Aber Simon Ehammer endlich wieder im Einsatz in einem Zehnkampf in Götzis. Wir Leichtathletik-Freunde wissen, immer um Pfingsten herum. Der erste Saisonhöhepunkt. Ich bin sehr gespannt, was da raus schaut. Samstag, Sonntag. Ich kann mir vorstellen, dass nach dem Frust von Istanbul, dass sich der Simon Ehammer noch mal ein bisschen etwas mehr vornimmt, noch mal etwas rauskützelt und dann hoffentlich das auch zeigt mit einer Punktzahl, die sich wieder in Schweizer Rekordregionen bewegt. Rekordmässig spannend wird es wahrscheinlich nicht unbedingt am Wochenende in Monaco. Oder täusche mich, Formel 1 im Moment ist es Max Verstappen, fährt voraus und die anderen fahren hinten nach. Und in Monte Carlo schauen sie wahrscheinlich vor allem die schöne Aussicht an, die Strecke. Ist ja ein Klassiker.
Wenn nichts passiert, dann kann man sich darauf konzentrieren, bei jeder Umdrehung unten am Hafen die Yachten zu bestaunen. Und sonst wird der Max gewinnen. Nehme ich an. Alles andere wäre eine Überraschung. Super League, dort wird es nochmal spannend. Da gibt es vielleicht noch eine Überraschung, nämlich dass Wochenende Sion muss absteigen oder mindestens mal
ein Barrage. In Barrage.
Genau, aber dazu braucht es eine Niederlage von Vinti. Nein.
Doch, natürlich. Aber du machst da einen Mais mit dem mit dem Dächeli, also unsere Leser.
Ich habe es Leser.
Langsam. Oh,
wir haben es langsam gesehen.
Unsere
zweite Variante.
Ich höre jetzt an, wie du an deinem Dächeli
umschreibst. Also, wir machen den nochmal.
Also, komm, wir machen
bitte raus.
Also, Entschuldigung.
Was haben wir gesagt? Spannend wird es in der Super League am Wochenende. Geht um Parage.
Um alles.
Sion könnte dir noch verwünschen, Vinti. Spieler zu Vinti gegen FCZ. Ich bin ja Vinti schauen.
Ja.
Hat man mir gesagt,
hat sie eigentlich einen richtigen Niner gehabt?
Hat gesagt, man hat aber das 8. gehabt, glaube ich. Die haben mir gesagt, es war der schlechteste Match von Vinti diese Saison, daheim gespielt hat. Jetzt hoffen wir etwas Besseres. Aber langt das gegen die FCZ? Ich hoffe auf ein 1-1 von Vinti. Und gleichzeitig eine Niederlage von Sion gegen Luzern. Und dann, sieht es nicht schlecht aus.
Ja. Ich weiß es nicht. Also, wenn der FCZ spannende Ausgangslage, insofern Trainer Bo Henriksen hat es gesagt, am Wochenende, nachdem man den Klassenerhalt fix gemacht hat, man kann jetzt endlich für etwas spielen und nicht gegen etwas, also gegen Abstieg. Mal schauen, was das mit dieser Mannschaft macht. Ich glaube, Zürich gönnt das. Und Sion Luzern, das klassische 1-1-Spiel, irgendwie Luzern, weil dann irgendwie immer kurz davor ist, die Serie wieder aufzunehmen, eigentlich auch nicht schlecht spielt, aber man knorzt dann. Hat also den Hang zu knorzen dann gleich. Gegen St. Gallen jetzt letztes Jahr. Sie haben Luzern 1-1 Winter verliert. Und dann gibt es eine spannende letzte Runde am Pfingstmäntig. Also wenn wir wieder zurückkommen in einer Woche. Oder vielleicht können wir auch jetzt gerade wieder zurück, weil Technik unseren Streich
spielt. Ja, aber
sollten wir erst in einer Woche zurückkommen, dann wissen wir dann, wer in die Barrage muss. Gegen Stade Lausanne, Uschi oder Weil. Von was hat das Fußballherz so träumt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Der Herr Kessler kommt jetzt noch einen Anruf über. Das ist ein Zeichen zum schleunigst rausgehen. Danke vielmals.
Ade.
Pro und Konter.